Ja, die Lende von Marion schmeckt wunderbar.
Die Lende von Marion, dass dieses Meisterwerk deutscher Gesangskunst überhaupt existiert, das war mir überhaupt nicht klar. Erfahren habe ich das nach der Lektüre eines Textes in, jawohl, der Süddeutschen Zeitung, in der es, Achtung, halten Sie sich gut fest, um ein Jubiläumstreffen ging, in der sich Thomas Gottschalk und Mike Krüger am Wörthersee mit ganz, ganz vielen Fans getroffen haben. Und dort haben sie das 40-jährige Bestehen der Filme der Supernasen zelebriert. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch irgendwie dunkel erinnern. So, bevor Sie sich denken, sind die jetzt völlig verrückt geworden bei Satzzeichen und reden hier über Mike Krüger und die Supernasen. Nein, nein, keineswegs. Stattdessen geht es heute ganz genau um die große Kunst der Reportage von langen, großen Geschichten und wie man sie schreibt. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das mit Mike Krüger und Tommy Gottschalk zu tun hat, Sie werden es gleich erfahren, jetzt in der neuen Folge von Satzzeichen. Zu Gast ist heute jemand, der ganz, ganz großartige Texte schreiben kann, der Ihnen sogar erklären kann, wie sich der gesellschaftliche Wandel anhand der Beurteilung von Supernasenfilmen zeigen kann. Aber ansonsten beschäftigt er sich wirklich mit sehr, sehr ernsthaften, guten und großartigen Themen, unter anderem übrigens auch mit der CSU. Sein Name ist Roman Deininger, er ist Reporter bei der Süddeutschen Zeitung und heute unser Gast. Satzzeichen, unserem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung, den bekommen Sie wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt und auf der Webseite der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche nicht nur wegen Mike Krüger gute Unterhaltung. Herr Deininger, ich muss zugeben, Sie haben es geschafft, dass ich mich mit einem Thema beschäftigt habe, mit dem ich mich in meinem ganzen Leben noch nie intensiv auseinandergesetzt habe. Und das ist eigentlich ja das Beste, was man einem Reporter nachsagen kann. Ich habe mich beschäftigt mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk und den alten Supernasenfilmen, was wiederum damit zusammenhing, dass Sie am Wörthersee waren und dort irgendein völlig abgefahrenes 40-jähriges Jubiläum von denen besucht haben. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ich bin in den 80ern ein Kind gewesen, Jugendliche aufgewachsen. Das heißt, die Supernasen haben mich begleitet. Ich war ein junger Fan und 40 Jahre später haben wir die nochmal aus der Nähe angeschaut, als ich von diesem Termin am Wörthersee erfahren habe. Ich finde, man sieht da dran, wie sich der Humor einfach seit den 80ern entwickelt hat. Ja, damals ist man mit so einem trashigen Nonsens super durchgekommen. Heute entspricht der nicht mehr den Erfordernissen der sogenannten politischen Korrektheit. Also ich habe es jetzt so auf die Formel gebracht, humoristisch waren das damals sicher einfachere Zeiten, aber nicht unbedingt bessere. Es war auf jeden Fall eine Riesengaudi für mich, Gottschalk und Krüger da beim Jubiläum feiern zuzuschauen.
Ich habe mir zwischendrin gedacht, eigentlich könnte man diese Geschichte als Musterbeispiel für jedes Reportageseminar nehmen, weil Sie ja gerade dieses Beispiel ansprechen. Sie haben über so einen vergleichsweise banalen Anlass, nämlich Gottschalk und Mike Krüger treffen sich irgendwie am Wörthersee, ist ja geschafft, eben genau solche Geschichten zu transportieren. Also wie hat sich zum Beispiel Humor verändert? Warum gibt es inzwischen Dinge, die man damals offensichtlich bedenkenlos sagen konnte, bei denen man heute tendenziell eher zusammenzuckt? Also Sie haben unter anderem ja auch diesen Songtitel von Mike Krüger ernannt, Die Lende von Marion. Für alle, die es nicht wissen, das war dann irgendwie so eine Coverversion der Coverversion von Rivers of Babylon, irgendwann Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Und das konnte der damals einigermaßen entspannt noch singen. Und wenn heute sich jemand hinstellen würde und sagt, Die Lende von Marion, der hätte ein Problem, oder?
Sehr wahrscheinlich, ja. Also Krüger hat jetzt am Wochenende gesagt, wer das heute noch singt, der würde sofort verhaftet. Weiß nicht, ob es so weit gehen würde. Im Übrigen würde ich jetzt einmal behaupten, es wäre jetzt kein so großer Verlust für die Welt, wenn die Lende von Marion nicht mehr zum Vortrag kommt. Aber ganz abgesehen davon, Mike Krüger und Thomas Gottschalk waren damals schon speziell in ihrem Humor und sind es heute natürlich umso mehr. Gleichzeitig müssen sie einfach was richtig gemacht haben, weil sie sonst sowohl damals wie auch heute nicht diese Aufmerksamkeit und diese Anhängerschaft hätten. Und manchmal kann man, weil sie sehr charmant die Reportage angesprochen haben, die ich da geschrieben habe, kann man halt im Kleinen so große Dinge festmachen. Und das habe ich da versucht, dieses kleine Event da am Wörthersee und ein bisschen im Großen schauen, wie sich der Humor verändert hat.
Sie haben, und da wird es dann ein bisschen ernsthafter von der Thematik her, diese Idee ja auch in Ihrem neuen Buch verfolgt, nämlich zu sagen, ich packe die ganz große Geschichte, also so einen Zeitlauf von 100 Jahren, der irgendwo in einem Jahr, in einem Ereignis, in zwei Wochen eigentlich nur irgendwo zusammentrifft. Also Ihr neues Buch 1972, Olympia, in dem Sie ja quasi ein großes Stück Weltgeschichte beschreiben, das dann irgendwann 1972 in München aufschlägt. Habe ich das Prinzip richtig verstanden und vor allem richtig beschrieben?
Ja, das fühle mich verstanden, mich und meinen Co-Autor Uwe Ritzer. Gleichzeitig schwingt natürlich in dieser korrekten Beschreibung schon mit, dass das auch ein ausuferndes Thema ist. Also wir wollen da überhaupt nicht irgendwie größenwahnsinnig für uns beanspruchen. Wir erklären jetzt da ein ganzes Jahrhundert. Aber es ist einfach so, dass sich in diesen 16 Tagen der Olympischen Spiele von München 1972 so viele Stränge der Geschichte verdichten, zusammenlaufen, dass man das entwirren muss für die Leser. Und da sprechen wir jetzt gar nicht nur von politischer Geschichte und gesellschaftlicher Geschichte, sondern auch von technologischen Dingen. Ja, also der Aufbruch der Computerindustrie. 1972 wurde SAP gegründet, der erste 8-Bit-Mikroprozessor kam auf den Markt, Raumschiff Enterprise kam ins Fernsehen, also auch kulturell tat sich da einiges. München hatte Ende 71 der erste McDonald's aufgemacht. Deutsche Gastro-Experten haben gesagt, die haben nie eine Chance mit ihren lapprigen Brötchen da, das wird nichts. Also da ist so viel passiert, was unsere Welt von heute ein Stück vorweggenommen hat. Und als wir das bei der Recherche entdeckt haben, haben wir beschlossen, dass man das eigentlich nur so breit und mit so vielen Bezügen erzählen kann, weil es sonst unvollständig wäre.
Wie sind Sie auf das Thema denn gekommen? Weil wenn Sie gerade sagen, das haben wir erst bei der Recherche, hat sich das für uns so rauskristallisiert. Das hört sich für mich so an, als wenn Sie sich nicht hingesetzt hätten und gesagt hätten, so lieber Kollege Ritzer, wir schreiben jetzt ein Buch, in dem wir die Weltgeschichte verdichten auf 16 Tage. Wie sind Sie dann drauf gekommen? War das einfach, dass man gesagt hat, okay, München 72 sind jetzt 50 Jahre her, kann man ja mal was drüber machen?
Die erste Idee kam tatsächlich von unserem Lektor von DTV, Stefan Ulrich Meyer, der uns das Thema angetragen hat, weil er wusste, dass wir uns beide für Sport und Geschichte interessieren und die beiden Dinge ja in München 72 verschmelzen. Und ganz am Anfang haben wir das Thema wahrscheinlich wirklich enger gefasst, zumindest gedanklich. Und dann fängt man an zu lesen, dann fängt man an, Filme aus der Ära zu schauen, YouTube-Clips von der Eröffnungsfeier, tausend Dinge. Und dann sieht man, wie groß das Thema eigentlich ist. Dann sieht man, was da für ein gesellschaftlicher Aufbruch damit verbunden war. Die Brandjahre in Deutschland, das neue Deutschland, das neue liberale, lässige, demokratische Deutschland im Unterschied zum Nazireich, das sich da 72 vorgestellt hat. Und dann ist das Projekt gewachsen und gewachsen. Hat uns viele durchgearbeitete Nächte beschert, aber auch unglaublich viel Spaß und Erkenntnisgewinn. Und was mich angefixt hat bei der Sache war, dass ich, obwohl ich ein Nachgeborener bin, also 1972 noch nicht auf der Welt war, dass selbst ich Bilder von diesen Spielen im Kopf hatte. Heide Rosendahl auf der Zielgeraden, wie sie Renate Stecher in der 4x100-Meter-Staffel distanziert, den lustigen Dackel Waldi mit seinem langgestreckten bunten Bauch, natürlich auch den Terroristen in der Haube auf dem Balkon. Also diese Bilder sind geblieben, auch in der Generation, die damals gar nicht dabei war. Und das fand ich einen spannenden Ausgangspunkt.
Also ich war damals, lassen Sie mich rechnen, 7 und natürlich noch nicht in der Lage, jetzt wirklich zu begreifen, was da passiert. Aber es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Bei mir geht es ähnlich, dass ich immer noch Bilder, die ich da als Kind wahrgenommen habe, heute noch. Heide Rosendahl, Ringelsocken. Fällt mir sofort ein. Das war die Einzige, die damals Ringelsocken getragen hat. Weiß der Teufel, warum? Ich habe noch diese ikonischen Piktogramme. Die haben ja eigentlich was Neues kreiert. Und ich war lustigerweise vor zwei Wochen aus einem anderen Anlass im Olympiapark, nämlich bei den guten alten Stones. Und man geht dann so ein bisschen durch den Olympiapark, sieht dieses Zeltdach. Und dann ist mir aufgefallen, immer wenn ich mal Besuch habe und Leuten München zeige, dann zeige ich denen immer den Olympiapark. Weil diese Zeltdachkonstruktion ja bis heute einmalig ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man sich sehr offensichtlich damals in Deutschland Dinge getraut hat, ohne lang zu diskutieren, die revolutionär waren auf ihre Art und Weise oder zumindest sehr, sehr ungewöhnlich. Und noch eine hypothetische Frage hinterher, glauben Sie, dass eine Gesellschaft das heute in Deutschland wieder machen könnte, würde?
Also da habe ich meine Zweifel. Da müsste man schon sehr viele gesellschaftliche Ressourcen mobilisieren und sehr viel Zuversicht und guten Willen zusammennehmen, um so ein Riesenprojekt in Deutschland zu stemmen. Das hat halt damals in die Zeit gepasst. Das war eine Zeit des Aufbruchs. In München selber war die Phase des Ramadama, also der Schutt des Krieges war weg. Der Olympiaberg bestand aus den Trümmern der zerbombten Stadt. Und es brach eine neue Phase an. Also nicht nur Wiederaufbau, sondern Gestaltung. Und in diese Phase hat dieses olympische Projekt für München perfekt gepasst. Es hat auch politisch gepasst in den Aufbruch unter Willy Brandt nach der langen Nachkriegszeit unter Konrad Adenauer. Also in allen Bereichen herrschte da irgendwie Aufbruch. Und ich glaube, in der Summe hat genau diese Stimmung diese Spiele ermöglicht. Aber sie waren nur möglich, weil die Väter der Spiele, und da wären Willy Daume zu nennen, der deutsche Olympiachef, und Hans-Jochen Vogel, der junge Münchner Oberbürgermeister, weil die sich was getraut haben, weil die ins Risiko gegangen sind, weil die Bauten hingestellt haben oder zugelassen haben und Dinge riskiert haben, von denen nicht klar war, dass sie auf die überwältigende Zustimmung der Bevölkerung stoßen werden und ganz sicher auch finanziell funktionieren werden. Das hat sich alles erst im Laufe der Jahre herausgestellt. Die beiden sind ins Risiko gegangen, und der Hans-Jochen Vogel hat in dem Interview, das Uwe Ritze und ich mit ihm geführt haben für das Buch, kurz vor seinem Tod, hat er den wunderbaren Satz gesagt: Das Olympiastadion sei ja riesig umstritten gewesen, der leistungsfähigste Bundeswehrrechner ist an der Berechnung der Statik des Daches gescheitert, und trotzdem haben sie es gemacht. Warum? Weil er davon überzeugt ist, Zitat, dass die Menschheit nicht an Nützlichkeit ersticken darf. Und das fasst, glaube ich, diesen Geist schön zusammen. Heute sind die Dinge komplizierter. Es ist natürlich gut, dass die Bürger heute stärker mitreden können als damals. Aber was mir heute fehlt, ist schon die politische Führung und Inspiration, die Leute wie Hans-Jochen Vogel und Willy Daume damals geboten haben. Nur die hat die Olympischen Spiele von München möglich gemacht.
Ich weiß ja nicht, ob der Gedanke, den ich Ihnen jetzt sage, vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt ist, aber ich würde ihn trotzdem Ihnen gerne mal einfach auf den Tisch legen, weil ich komme da wieder ein bisschen zurück zu Ihrer Wörthersee-Geschichte. Sie haben in der Wörthersee-Geschichte unter anderem beschrieben, dass sogar so etwas wie Humor heute immer sehr skeptisch beäugt wird. Darf man das sagen? Darf man das tun? Und solche Geschichten. Und ab und zu denke ich mir auch, was Sie jetzt eben auch gerade gesagt haben, naja, die Gesellschaft beäugt eben, würde solche Dinge wie Olympische Spiele, solche Großprojekte auch sehr kritisch beäugen. Wenn ich jetzt Mike Krüger und Olympia zusammenführe, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir inzwischen in einer Gesellschaft leben, bei der immer sehr viele Bedenken und Überlegungen im Raum stehen, anstatt mal zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal, auch auf das Risiko, dass es schief geht. Ist es wirklich so ein gesellschaftliches Phänomen oder ist es einfach reiner Zufall, dass Mike Krüger und Olympia heute beide kritisch beäugt würden?
Also die Verbindung Krüger-Olympia ist mutig, aber interessant. Also ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft heute zu viel Energie, zu viele Ressourcen in Bedenken und Protest investiert, was aber nicht heißt, dass der nicht in vielen Fällen berechtigt und notwendig ist. Also ich finde die Tatsache, dass die Gesellschaft da heute mündiger geworden ist, natürlich erstmal extrem begrüßenswert. Ich glaube, man könnte sich in manchen Dingen einfach ein bisschen entspannen. Also was den Humor zum Beispiel angeht, selbst wenn mir mal eine Pointe nicht gefällt oder wenn ich die unterirdisch finde oder ein ganzes Comedy-Programm, dann ist das zunächst einmal eine Geschmacksfrage und nicht zwangsläufig irgendeine Grenzübertretung, mit der ich mich weiter beschäftigen muss oder wo man große Diskussionen vom Zaun brechen muss. Das ist der erste Eindruck, den ich jetzt schildern möchte. Und was sowas wie Olympia angeht, naja, klar, also das Internationale Olympische Komitee, genau wie der Fußball-Weltverband FIFA, das sind keine Partner, denen man sich an den Hals werfen möchte. Die finde ich auch unsympathisch. Trotzdem hat die olympische Idee an sich ja weiter ihren Reiz, ihren Zauber. Und vielleicht sollte man alles dafür tun, dass sie in möglichst gute Hände kommt. Und sie ist in Demokratien zum Beispiel einfach in besseren Händen als bei Despoten in Russland oder China. Also insofern, vielleicht würde uns da ein bisschen Pragmatismus gut tun.
Wir versuchen ja in diesem kleinen Podcast immer auch so ein bisschen Handwerk mitzugeben für die Journalistenkollegen, die mithören. Jetzt haben Sie gerade die Entstehungsgeschichte dieses Buches erzählt und auch nochmal die Mai-Krüger-Entstehungsgeschichte. Und beide Male denke ich mir, naja, das Thema oder diese Geschichte hinter der Geschichte, die muss man ja erstmal erkennen. Also man könnte jetzt auch vordergründig einfach sagen, okay, Olympia war vor 50 Jahren, schreiben wir eine hübsche Geschichte drüber, in der stand, heute vor 50 Jahren wurden die Olympischen Spiele eröffnet. Und ich könnte auch sagen, am Wörthersee hat sich Mai Krüger mit Tommy Gottschalk getroffen und da haben die ein 40-jähriges Jubiläum zelebriert. Sie haben beide Male die eigentliche Geschichte dahinter erkannt. Frage 1, die ist jetzt eher hypothetisch, ist es das, was wirklich die Kunst der Reportage ausmacht? Und B, kann man das lernen, dass man diesen Blick für so eine Geschichte hat? Oder ist der so ein gottgegebener Röntgenblick, den Sie haben, sagen, dahinter versteckt sich was Interessantes?
Ich glaube, das ist Handwerk, da hat Gott keine Finger im Spiel, weder bei mir noch bei anderen. Also mir fällt es bei sehr vielen tollen Reportern, die ich unglaublich gern lese, auf, dass die offenbar Gedanken drauf verschwendet haben, nein, nicht verschwendet, gut investiert haben, was ist die Überhöhung der Geschichte, also was steht dahinter? Und in Reportageseminaren an Journalistenschulen zum Beispiel, die ich gelegentlich gebe, da sprechen wir auch immer drüber, für was steht, sind wir wieder beim Begriff klein und groß, für was steht das, was wir da beschreiben, und sei es beim Kaninchenzüchterverein, der so das klassische Lokalgeschichtenmodell ist, für was steht das? Und dann stellt man sehr oft fest, dass man natürlich mehr erzählen kann als nur das, was man vor Ort sieht. Man wird erkennen, dass die Kleintierhaltung viel mit deutscher Kulturgeschichte zu tun hat, dass Hasen, Brieftauben und andere Viecher in den 50er, 60er Jahren eine unglaubliche Bedeutung in dieser Gesellschaft hatten als Hobby, die es heute vielleicht nicht mehr haben, aber schon hat man einen Bogen und kann sagen, wer macht das heute noch? Erobert das jetzt, nachdem es lange nur die Alten gemacht haben, wieder die Jungen für sich, entdecken die das Neue? Also sofort, wenn man diese kulturgeschichtliche Beobachtung hat, sind Fragen damit verbunden. Also deswegen würde ich jedem Reporter, jeder Reporterin empfehlen, einfach einen Schritt zurückzutreten und das Thema zu betrachten und zu überlegen, was steckt da vielleicht noch drin, was über Zeit und Ort hinausweist. Und damit gewinnt jede Geschichte gleich eine ganz andere Relevanz.
Ich habe, das ist jetzt ein bisschen abseitig von Ihren Reportagen, aber ich finde, es passt jetzt gerade ganz gut zum Thema. Vor kurzem in der Branchenzeitung Journalist einen Beileger gefunden, einer bayerischen Organisation, die wiederum teilweise von der BLR mitfinanziert wird. Und dieser Beileger hieß Haltung bitte. Und dort hieß es, die Neutralität sei im Journalismus auf dem Rückzug. Jetzt weiß ich natürlich, klar, ein Reporter, da ist es klar, der hat eine subjektive Position. Also der objektive, neutrale Reporter, den kann es ja in dem Sinne nicht geben. Trotzdem die Frage an Sie, ist Haltung nicht ganz was anderes als eine subjektive Position, die er einnimmt? Und würden Sie das unterschreiben, dass Reporter unbedingt Haltung einnehmen müssen?
Ich würde das runterbrechen auf eine einfachere Formel. Der Reporter ist Augenzeuge an einem Ort, an dem im idealen Fall niemand anderes ist zur Beobachtung, oder wenn auch andere Journalisten da sind, dann ist er halt Augenzeuge nach bestem Wissen und Gewissen mit seinem sehr subjektiven Blick. Und das ist erst einmal die Grundlage von allem. Das heißt, man kann dieses Reporter-Ich kann man nicht ganz ausblenden und sollte man auch nicht. Ich glaube, worauf man verzichten sollte, ist, dass man das Reporter-Ich vielleicht so wörtlich in den Text schreibt, es sei denn, es verspricht großen Erkenntnisgewinn. Aber öfter mal steht das Ich in Texten auch so eitel tieferen Erkenntnissen im Weg. Manchmal ist es total angemessen und bringt was, häufiger aber, ist zumindest mein Empfinden nicht. Das ist jetzt mal die Grundlage. Und dann die Frage nach Haltung. Naja, also Ich finde die Reportagen am schönsten und das unterscheidet ja die Form auch zum Beispiel vom Kommentar, wo man die Dinge einfach darstellt, von allen Seiten beleuchtet und das Urteil den Leserinnen und Lesern überlässt. Das ist das Privileg, das wir als Reporter haben, dass wir unser Urteil nicht hinbuchstabieren müssen, sondern dass wir hoffentlich möglichst elegant ausbreiten, was wir gesehen haben. Da kommt dann vielleicht eine gewisse Haltung raus. Wenn ich zum AfD-Parteitag gehe, dann werde ich das als Reporter in einer großen Reportage nicht nachrichtlich aufschreiben. Aber diese Möglichkeit hat man und das finde ich eigentlich toll, dass wir uns dieses Explizite, in unserer Zeit gibt es ja so viel Urteil, so viel Meinung, dass wir uns das sparen können und genau das Urteil den Lesern überlassen können.
Gut beschrieben. Das geht mir nämlich auch ganz, ganz oft so, dass ich mir immer denke, nur lasst mich das doch mal einfach lesen oder angucken und ich denke mir dann schon meinen Teil dazu. Mich persönlich stört es immer wahnsinnig, wenn ich das Gefühl habe, mir will jemand unbedingt sagen, was ich jetzt von einer Sache zu halten habe. Also insofern war ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie den Maikrüger-Humor nicht sofort als Altherren-Humor klassifiziert haben, der wahrscheinlich zweifelsohne ist, aber zu dem Urteil bin ich dann selber gekommen. Herr Deininger, die wenigen Reporter, die ich kenne, die haben eines gemeinsam, die können alle nicht aufhören. Das sind alles Leute, die sagen, ich würde meinen Job nie tauschen gegen irgendwie am Schreibtisch sitzen oder Chefredakteur werden oder sonst irgendwas, was mich von meinem geliebten Reporterjob wegziehen würde. Ist das bei Ihnen auch so?
Also bin eine ganze Weile im Geschäft, aber auch noch nicht so lange, dass ich jetzt da schon erste Ermüdungserscheinungen zeigen könnte oder sollte. Also mir macht das irre Spaß, weil das für mich der Kern dessen ist, was mich in den Journalismus geführt hat, rausgehen und Geschichten machen. Und wir leben in einer Zeit, wo viel Journalismus, auch sehr guter Journalismus übrigens, am Schreibtisch entsteht. Ja, Datenjournalismus, ganz, ganz viele Sachen. Aber für mich ist es einfach das große Privileg des Reporters, dass er Bereiche des Lebens, Ecken der Gesellschaft kennenlernen darf, die er als privater Mensch oder in einem anderen Beruf nicht kennenlernen dürfte. Und die Neugier darauf, die zeichnet einen Reporter aus. Und also ich bin jedes Mal gespannt, wenn ich irgendwohin aufbreche und sei es der Wörthersee, wo Gottschalk und Krüger warten. Ich freue mich darauf und also ich habe keine Ambition, irgendwas anderes zu machen. Ich fühle mich da total erfüllt und auch gut ausgelastet.
Und Sie gehen, liebe Hörer, Vorsicht, jetzt wird es ironisch, nicht, dass jetzt sich dann irgendjemand beschwert. Sie gehen auch mal dahin, wo es weh tut, haben unter anderem ein Buch über die CSU geschrieben und dabei ein interessantes Essay veröffentlicht, dass Sie durchaus lustvoll an der CSU leiden, wenn man das so formulieren darf. Ist das nicht letztendlich das, was den Reporterberuf eigentlich ganz wunderbar beschreibt, dass man so eine Faszination für Geschichten hat? Manchmal leidet man unter ihnen auch, aber ich meine, Sie könnten jetzt auch sagen, ich schreibe nie wieder was über die CSU, wenn ich mich immer so ärgern muss. Also diese Ambivalenz, ist die nicht letztendlich das, was das Reportertum ausmacht?
Total. Also wenn jemand mit Bierernst an die Sache geht und quasi jede kleine verbale Grenzübertretung oder so für skandalös und schrecklich hält, dann ist er wahrscheinlich kein prädestinierter CSU-Reporter, weil man sich diesem Thema vielleicht einfach mit ein bisschen Gelassenheit und Ironie idealerweise nähert. Also ich bin ja Bayer, die CSU ist eine bayerische Realität, ich beschäftige mich total gerne mit ihr. Die CSU ist so lange an der Macht in Bayern, dass man ihr besonders genau auf die Finger schauen muss. Das wissen die Damen und Herren von der CSU auch. Entsprechend sportlich ist der Umgang mit Journalisten übrigens oft lockerer und lustiger als der mit Vertretern anderer Parteien. Also Markus Söder zum Beispiel ist ja selber ein ausgebildeter Journalist. Das erlaubt ihm da einen besonderen Umgang mit Journalisten. Da muss man aufpassen, dass er einem nicht die vorgeschnitzten Formulierungen in Block diktiert. Auf der anderen Seite weiß man als Journalist halt einfach zu schätzen, dass einer, und das trifft auf Söder und andere CSUler zu, dann nicht erstmal von größter Vorsicht getrieben ist, sage ich jetzt was Falsches, sondern einfach mal redet. Ja? Und das ist für uns unterhaltsamer als die Vorsichtigen. Und dazu kommt, ich merke das ja immer, wenn man von Kollegen aus Berlin gefragt wird, immer so eine Mischung aus Empörung, aber auch Neid und Neugier. Was hat denn jetzt dein Söder da schon wieder gemacht? Was hat denn dein Seehofer gemacht? Da merkt man ja, dass diese CSU, das große Bayerische Welttheater, nicht nur bei uns hier in Bayern interessiert. Übrigens, die entgeistertste Frage ist dann aber immer die, das hat mit der CSU nichts zu tun, was hat denn dein Aiwanger schon wieder gemacht?
Ja, das Interessante ist, ich glaube, das ist so ein Bayern-Phänomen, dass man, wenn man als Bayer irgendwo hingeht, dass alles uns dann persönlich zugeschrieben wird. Also dein Aiwanger ist ja nicht ihr Onkel, soweit ich weiß, oder?
Wüsste ich auch nicht, müsste man nochmal klären. Es gibt so eine Art bayerische Kollektivhaft, aber den Eindruck muss man ja erklären, dass das dann nicht zutrifft. Aber will damit sagen, also die CSU als journalistisches Thema hat mich und viele andere tolle Kolleginnen und Kollegen hier in München über die Jahre hervorragend unterhalten. Und das schließt nicht aus, dass man dann ernst ist, wo es nötig ist und dann auch einmal einen harten Kommentar schreibt. Aber ich finde, dass man den bayerischen Verhältnissen mit ein bisschen Humor ganz gut begegnen kann.
Ja, definitiv. Also Ihr Kollege Holger Gerz hat mal in der Süddeutschen anlässlich des Champions-League-Finales, glaube ich, 2013 zwischen Bayern und Dortmund ein wunderbares Bild gezeichnet, wie sich also Bayern und der Rest der Republik gegenüberstehen. Und ich glaube, er hat sinngemäß geschrieben, Bayern ist halt so der Streber, von dem der Rest der Republik denkt, eigentlich müsste mal wieder einer aufs Maul kriegen. Aber man guckt trotzdem mit einem gewissen Respekt und Neid drauf, oder? Kann das sein?
Ja, das trifft es total. Es gibt beides. Es gibt diese Herablassung gegenüber den Alpensäppeln, die in ihren Bergtälern da viel zu laut sind. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber auch Anerkennung und vielleicht ein bisschen Neid für die Schönheit des Landes, den wirtschaftlichen Erfolg des Landes, für den FC Bayern. Und jetzt kann man dieses Mir sei mir für einen Marketingspruch von CSU oder FC Bayern, übrigens eine lustige Parallelität, sehen. Trotzdem gibt da natürlich ein Gefühl wieder, dass es irgendwie in diesem Land gibt. Ja. Ich war ein paar Jahre Korrespondent in Baden-Württemberg, auch so ein reiches, glückliches Südland. Da ist dieses Selbstbewusstsein weit weniger offensiv ausgeprägt, obwohl die auch eigentlich vieles von dem haben, was wir auch in Bayern haben. Das finde ich ganz, ganz bemerkenswert.
Ja, aber der Dialekt, Herr Deininger, der Dialekt, der nimmt Ihnen das Selbstbewusstsein dann wieder den Baden-Württembergern. Aber wenn wir so weiterreden, dann finden Sie dann das Thema für Ihr nächstes Buch, oder? Bayern. Bayern eine Geschichte. Oder haben Sie schon?
Nee, aber mein Interesse an Bayern beschränkt sich nicht auf die CSU. Also ich setze mich unglaublich gern mit dem Land auseinander. Der Bayern-Teil ist tatsächlich der erste Teil der SZ, den ich am Morgen lese. Das ist mein persönliches Ritual. Ich verschlinge zum Beispiel jeden Artikel des Kollegen Hans Kratzer, der für mich ein ganz großartiger Erklärer der bayerischen Kultur und Geschichte ist. Also wir haben schon ein gutes Land, um Journalist zu sein.
So, liebe Hörer, jetzt wissen Sie, oder beziehungsweise sollte ich Ihnen vielleicht noch dazu sagen, Roman Deininger, unser heutiger Gast in Satzzeichen, ist von uns in keiner Weise indoktriniert worden, solche Lobeshymnen auf Bayern und die CSU abzulassen. Passen Sie auf, wenn der Podcast erscheint, haben Sie erstmal einen ordentlichen Shitstorm auf Twitter. Aber davon abgesehen...
Ich bin Gott sei Dank nicht auf Twitter. Außerdem die Lobeshymnen auf die CSU. Naja, da haben wir uns zusammengerissen.
Haben wir uns zusammengerissen, ja. Okay, ich sage Ihnen dann, was auf Twitter passiert. Ich gucke da mal rein, wenn da irgendwo was steht. Unser heutiger Gast, Roman Deininger, Reporter bei der SZ, Buchautor. Das neue Buch beschäftigt sich mit 1972, mit viel Weltgeschichte, die sich dann irgendwie über viel, viele Umwege in München bei den Olympischen Spielen getroffen hat. Ab und zu beschäftigt er sich auch mit Mike Krüger. Und wenn er dann noch Zeit hat, ist er bei uns zu Gast im Podcast. Dafür sage ich herzlichen Dank, Herr Deininger.
Ich sage herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.